Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin wie immer der Host Stefan Sasse und ich habe heute einen speziellen Gast bei mir.
Ich bin Jürgen Zimmerer, ich bin Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg und Leiter der dortigen Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe.
Und damit haben Sie auch schon direkt das Stichwort genannt, um das es heute hauptsächlich gehen soll, nämlich diesen Postkolonialismus. Im letzten Jahr, also 2023, ist der plötzlich ziemlich stark ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Der wurde die Republik hoch und runter diskutiert, vor allem als, das war zumindest mein Eindruck von dem Ganzen, als so eine Art Schreckgespenst sozusagen, vor dem man jetzt aufpassen muss. Also so ein neuer, gefährlicher Trend, der sich so vage aus den USA herübergeschwappt hätte. Und der quasi jetzt da dazu dient, hier neue Kontextualisierungen zu schaffen für, wie es denn hieß, ein Rassismus gegen Weiße oder so typisch linke Geschichten sozusagen unterzubringen. Und ich habe das Gefühl, solchen Interpretationen würden sie eher widersprechen. Deswegen mein Eindruck der ganzen Debatte war ohnehin, dass diese Postkolonialismus-Geschichte relativ ähnlich zu fassen ist, wie bereits ähnliche Debatten vorher von Political Correctness über Cancel Culture zu dieser kurzen Panik vor der Critical Race Theory, die da in den USA lief und die eher erfolglos nach Deutschland zu importieren versucht worden ist. Und dass das quasi so ein genereller Strohmann-Argument letzten Endes ist. Und ich wollte eben heute mal versuchen herauszufinden, so aus wissenschaftlicher Perspektive, was ist das eigentlich? Was wird denn da untersucht in diesen Postcolonial Studies? Geht es da quasi nur darum herauszufinden, warum Israel die Bösen sind oder gewissermaßen passieren da relevantere Dinge? Und dass ihr da schon länger unterwegs sind, hatte ich gehofft, dass wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können.
Ja, wir hoffen es mal. Also das ist auf verschiedenen Ebenen sehr interessant, was passiert ist. Was Sie beschrieben haben, ist auch zum großen Teil zutreffend. Tatsächlich ist es so, das sollte man vorausschicken, also Postkolonialismus und Postcolonial Studies ist nicht identisch. Es gibt quasi Postkolonialismus als Bezeichnung für eine Epoche, eine Zeitbeschreibung. Auch eine Zustandsbeschreibung eben nach dem Kolonialismus. Postkoloniale Staaten sind Staaten nach ihrer Unabhängigkeit. Und es gibt Postkolonialismus als theoretisches Gebäude, als Disziplin, die im Grunde verschiedene Annahmen hat, wie man Kolonialismus verstehen und erklären kann. Und bevor ich da einsteige, auch nochmal, es gibt auch nicht die Postcolonial Studies als homogene Gruppe, sondern das sind sehr, sehr unterschiedliche Überlegungen, das sind sehr unterschiedliche Menschen, das sind auch mit unterschiedlichen universitären und epistemischen Strukturen verankert oder biografisch verbunden. Das heißt, es gibt auch nicht den Postkolonialismus als theoretische Strömung. Und alle, die in der Debatte, und das haben Sie richtig erkannt, dem Postkolonialismus etwas vorwerfen, zeigen eigentlich, dass sie a. im besten Fall keine Ahnung haben oder b. eine eigene politische Agenda. Sie haben das angesprochen mit der Critical Race Theory. Das ist eine ähnliche Struktur. Das ist ein ähnlicher Fall. Das heißt, es wird hier im Grunde ein Feindbild aufgezeichnet, das eigentlich wissenschaftsfeindlich ist, weil gerade von Kolumnisten, von Journalisten, im Grunde von manchen Politikerinnen eigentlich eine theoretische Strömung tabuisiert werden soll. Ähnlich wie der Critical Race Theory. Gleichzeitig wird so getan, als seien Postcolonial Studies absolut dominierend an den Universitäten, als wäre das eine hegemoniale Position. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es in Deutschland mit, was weiß ich, wie viel 100 Universitäten zum Beispiel nur 5 Professuren gibt für Geschichte Afrikas, davon vielleicht ein oder zwei sagen, sie fühlen sich zum Teil postkolonialer Theorie verpflichtet, dann merkt man, wie absurd im Grunde dieser Vorwurf ist. Also das stimmt. Was auf der anderen Seite ist, muss man sagen, im deutschen Kontext passieren die Attacken, das sieht man zum Beispiel bei AfD-Anträgen im Bundestag, immer oder oft gegen Postcolonial Studies und Gender Studies. Also das ist auch sehr, sehr, sehr symptomatisch, dass im Grunde die geisteswissenschaftlichen Strömungen attackiert werden, denen ich jetzt sage, eine gewisse progressive, emanzipatorische Agenda eigentlich innewohnt oder die annehmen, die sagen, wir wollen was verändern. Empowerment wäre einer dieser wichtigen Begriffe und sie sagen, wir wollen Strukturen ändern. Die werden angegriffen, kann man sie jetzt erraten, von wem? Von Menschen, die gerne die Strukturen nicht verändert haben wollen, weil sie eine privilegierte Position haben und diese Privilegien, seien sie aufgrund des Geschlechts, seien sie aufgrund der Herkunft, nicht in Frage gestellt wissen wollen. Also das ist eigentlich auch ganz augenscheinlich. Interessanterweise ist wenn man es historisch betrachtet, kommen die Attacken gegen Postcolonial Studies, gegen Postkolonialismus, sind schon ein bisschen älter als letztes Jahr. Einer der ersten, der das eigentlich gemacht hat und auch mit dem Vorwurf des Antisemitismus, war Horst Bredekamp, Gründungsintendant des Humboldt-Forums. Und des Humboldt-Forums, Berliner Stadtschloss, die große Debatte über das koloniale Erbe, der im Grunde sich dann nicht mehr zu helfen wusste gegen die Kritik an diesem Fake-Schloss, an diesem preußischen Disneyland und dieser Raub. Kunstpalast, dem er da vorsteht, dass er gesagt hat, ja, aber diese postkolonialen Kritiker, die haben eine Nähe zum Antisemitismus. Das heißt, es ist eigentlich eine Umkehrung, zu sagen, das ist ein Vorwurf, um eine Strömung zu diskreditieren, weil man keine Argumente hat, um sie inhaltlich quasi zu widerlegen.
Ja, im Kontext mit diesem Humboldt-Forum, da bin ich auch zum ersten Mal über diese Dinge gestolpert. Ich verstehe natürlich, dass jemand, der so einem Projekt vorsteht, kein besonderer Fan von postkolonialen Theorien ist. Aber gerade dieser Antisemitismus-Vorwurf, der da immer aufschlägt, der ist schon merkwürdig, was das anbelangt, schon allein, weil der so eine grobe Keule im deutschen Diskurs ist. Also der ist ja grundsätzlich eine grobe Keule, aber im deutschen Diskurs nochmal ganz besonders. Also wenn es irgendein Totschlagargument sozusagen gibt, dann ist es ja der. Da befinden wir uns im nicht mehr satisfaktionsfähigen Bereich grundsätzlich bei solchen Geschichten. Ich würde nochmal ganz kurz auf diese Wissenschaftsfeindlichkeitsgeschichte zu sprechen kommen, weil das ist ja insofern interessant, als dass die Leute, die das kritisieren, also gerade die Gender Studies, die Sie da noch korrekt erwähnt haben, als auch eben die Postcolonial Studies, dass die sich ja üblicherweise als VerteidigerInnen der Wissenschaft inszenieren, weil die ja quasi diesen Richtungen grundsätzlich die Wissenschaftlichkeit absprechen. Also die sagen ja quasi immer, da kommt Ideologie im Gewand einer Wissenschaft und erschleicht sich da sozusagen Gelder und Ressourcen aus dem wissenschaftlichen Sektor und sitzt da so quasi parasitär drin. Das ist ja gewissermaßen deren Argumentation letzten Endes. Also was Sie gerade gemeint haben mit, da ist so ein progressives, aufklärerisches, befreiendes Element drin, das ist ja für die sozusagen der Beweis dafür, dass das nicht wissenschaftlich sein kann.
Also für die Gegner der Post.
Ja, genau. Ja. Ja, und ich finde, das macht die Diskussion nochmal ein bisschen schwieriger. Würden die sich quasi eindeutig so positionieren nach dem Motto, wir mögen halt keine Wissenschaft, wäre das Ganze einfach. Aber das klingt, finde ich, auf den ersten Hörer immer sehr plausibel. Also die haben das relativ leicht, diese Debatte aufzumachen, weil dieses Klischee von Wissenschaft immer so dieser Mensch ist, der da quasi sitzt und so ganz distanziert und neutral und objektiv da am besten irgendwelche Reagenzgläser zusammenschüttet. Und dass das natürlich relativ wenig mit den Geisteswissenschaften zu tun hat, ist den Leuten dann immer eher unklar, genauso wie geisteswissenschaftliche Forschung überhaupt funktioniert. Und da können die relativ leicht andocken. Also ich habe auch so ein Gefühl, dass da vielen Problem ist, Missverständnisse, wie diese Wissenschaft überhaupt funktioniert.
Naja, also natürlich gibt es es gibt natürlich ein Problem, dass viele Menschen bei Wissenschaft an Naturwissenschaft denken und die Geistes- und Sozialwissenschaften dann vielleicht nicht so verstehen oder gar nicht so sehen. Ganz grundsätzlich, glaube ich, kommt die Wissenschaftsfeindlichkeit der Kritiker der Gender Studies oder Postcolonial Studies und andere Klimawissenschaften, da ist ja ähnlich. Wir hatten das ja auch bei der Pandemie, diese Wissenschaftsfeindlichkeit ist ja, dass man im Grunde von außen aus dem politischen Spektrum oder aus dem Kolumnistenspektrum, aus der Öffentlichkeit im Grunde sich anmaßt zu entscheiden, was Wissenschaft ist oder nicht, um was jetzt gefördert werden dürfte oder nicht oder sollte oder gelehrt werden dürfte oder nicht. Und das ist ja der Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, zu sagen, wir bestimmen von außen, was gemacht werden darf und soll oder nicht. Man sieht es ja in den USA zum Beispiel, welche Blüten auch im Schulunterricht das eigentlich dann zeitigt, wenn man sagt, wir werden Lektürelisten überprüft. Also da, wir haben einen Eingriff, weil Leute aus politisch-ideologischen Gründen sagen, eine bestimmte Richtung passt uns nicht. In den USA, du darfst nicht über Race lehren. Du darfst im Grunde teilweise dann nicht über Sklaverei lehren, weil das eine Verunglimpfung oder wie die sagen, eine ideologische Vereinnahmung ist. Das ist natürlich eine absurde Position in einem Land, das über Sklaverei aufgebaut wurde, zu sagen, darüber darfst du nicht lehren. Wenn man das überträgt auf Deutschland, würde das heißen, du darfst über bestimmte Epochen der Geschichte nicht lehren, nicht unterrichten, nicht forschen, die Schüler nicht bilden, weil uns das im Grunde politisch nicht in den Kram passt. Das hatten wir eigentlich in der deutschen Geschichte 1989 endgültig überwunden geglaubt.
Und ich denke, wir können auch relativ sicher sein, dass das letzten Endes das Ziel ist, geschichtspolitisch gesehen, gerade wenn wir von der AfD ausgehen. Also ich habe keinen Zweifel, würden die mal ein Kultusministerium unter Kontrolle bekommen, dass die ganz, ganz deutlich zusammenstreichen würden, diese Themen im Bildungsplan. Ich bin ja gerade bei der Postkolonialismusdebatte immer noch ziemlich überrascht, dass bisher noch niemand den neuen Bildungsplan für baden-württembergische Gymnasien ausgebuddelt hat, weil da mittlerweile ein komplettes Halbjahr für postkoloniale Geschichte drin ist in der Oberstufe. Das ist bisher irgendwie noch niemandem aufgefallen. Ich bin auch ganz froh, dass dem so ist. Aber das würde dann mit Sicherheit nicht mehr passieren.
Also wenn man, verraten Sie es niemandem, dass in Baden-Württemberg da so viel unterrichtet wird, sonst kommt die Kritik. Denn wenn man sich länger mit der Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus in Deutschland befasst, und das ist nicht alles nur postkolonial. Also ich sehe mich selbst auch gar nicht als postkolonialen Theoretiker sowieso nicht oder als postkolonialer Praktiker, sondern vor allem als Globalhistoriker und jemand, der sich der kritischen Kolonialgeschichte verpflichtet, sieht und eben Ansätze heranzieht, wenn sie erkenntnisleitend sind. Wenn man diese Geschichte ansieht, dann muss man halt sagen, dass die Kolonialgeschichte in Deutschland bis zu den Beginn des Jahrtausends eigentlich weitgehend ignoriert wurde. Es war überhaupt kein Thema. Dann gibt es die ersten Ansätze. Ich weiß, ich habe selber ein Buch 2003 herausgebracht über den Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Dann beginnt es dann langsam diese Rezeption. Und das hat man lange einfach nicht ernst genommen. Dann mit Black Lives Matters wurde das plötzlich ein großes Thema. Plötzlich standen Leute wie Bismarck-Denkmäler in Hamburg ein großes in der Debatte. Und die Frage Humboldt-Forum, Restitution, Raubkunst, diese Fragen. Und der Erfolg dieser kolonialkritischen Auseinandersetzung führt jetzt zur Gegenbewegung. Das heißt, dass Gegner, inhaltliche Gegner, aber auch Leute aus dem rechten oder konservativen und rechten Spektrum eben das Thema auch erkannt haben als Mobilisierungsfaktor. Das heißt, plötzlich kann man, Genderstern war klar, darüber mobilisiert man und man kann jetzt auch darüber mobilisieren und dann eben sich auf einzelne Punkte draufsetzen mit Anträgen und da im Grunde politische Kampagnen machen. Das heißt, es kann in Baden-Württemberg jederzeit passieren, wenn bekannt wird, dass Baden-Württemberg da deutlich weiter ist als der Rest der Bundesländer, soweit ich sie übersehen kann.
Wobei das natürlich auch grundsätzlich eine gute Nachricht ist. Ich denke da immer, der Aladdin Ilmar Falani, der hat ja mal dieses Buch geschrieben, das nannte er das Integrationsparadox, in dem er die These aufgemacht hat, dass wenn wir sowas überhaupt diskutieren, das ist ja schon eigentlich ein gigantischer Fortschritt. Und ja klar, benutzen die das als Mobilisierungsthema, aber wir sprechen tatsächlich ja jetzt, wie Sie gerade schon sagen, ja, früher wurde das ja komplett ignoriert. Und jetzt sprechen wir ja da tatsächlich mal drüber. Und diskutieren diese Dinge überhaupt. Jetzt klar haben wir den Backlash dazu, aber auch den Leuten wird es nicht gelingen, das quasi in den Orkus des Vergessens zurückzustoßen, sondern wir werden da weiter drüber diskutieren. Und ich würde ehrlich gesagt auch davon ausgehen, dass das weiterhin in der Erinnerungskultur sich verankern wird. Also ich glaube nicht, dass diese Leute Erfolg haben werden, was das anbelangt.
Also ich stimme Ihnen absolut zu, dass es ein Zeichen des Erfolges ist, dass man jetzt plötzlich so viel Widerstand erlebt. Unsicher bin ich mir, wer am Ende quasi sich durchsetzt, weil die konservativen, rechtskonservativen Kräfte schon also sehr stark mobilisieren. Und was ich also vor einem halben Jahr noch gedacht hätte, es ist ein Selbstläufer. Als man überall im Grunde Debatten hatte über koloniale Denkmäler, Straßenumbenennungen, Einrichtungen, Lernorte, wird eigentlich seit einigen Monaten überall also zurückgeschnitten. Ich hatte mir das für die Zeitung Die Zeit vor 2 Wochen angeguckt, einfach mal diese Halbzeitbilanz der Ampel. Und es ist erschreckend, dass also bundespolitisch vieles nicht umgesetzt wurde. Aber dass in Bremen zum Beispiel im Wahlkampf ein Erinnerungsort versprochen wurde und das dann im Grunde bei der Koalitionsvertrag völlig vergessen, in Anführungszeichen, wurde, dass in Erfurt die Koordinationsstelle abgebaut wird, dass in Hamburg die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe, die ich seit 10 Jahren leite und die europaweit einzigartig ist, im Grunde wenige Monate vor dem Auslaufen keine Garantie fürs Weiterführen hat. Das ist schon eigentlich erschreckend. Und das führe ich zurück, dass eben sich die konservativen Kräfte mobilisieren und einfach Einfluss nehmen auf die Politik, auch von Politikerinnen, die nicht zu deren Lager gehören. Sondern der Druck ist einfach da. Und der verbindet sich einfach auch mit Sachen wie der Documenta und dieser Diffamierung der postkolonialen Studien, von der Sie eingangs gesprochen haben. Und da die meisten Menschen sich nicht auskennen und kein eigenes Urteil haben, übernehmen sie dann im Grunde diese Diffamierung.
Ja, das ist auch ein großes Problem, was das anbelangt. Also mir ist das ganz massiv aufgefallen mit diesem sogenannten Documenta-Skandal. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe bis heute nicht wirklich überblicken können, was da lief. Aber das war dermaßen verwirrend und verworren in dieser Berichterstattung und auch unklar irgendwie. Man liest quasi permanent in diesen bürgerlichen Zeitungen, weil das ist ja das Forum, in dem solche Fragen überhaupt immer verhandelt werden. Das ist ja jetzt kein Stoff für die Bild. Da liest man dann, da passieren irgendwelche Dinge, die nicht koscher sind sozusagen, aber es lässt sich nie wirklich greifen, was da eigentlich genau diskutiert wird. Ich habe immer das Gefühl, es passiert ganz viel in Andeutungen und Anschneiden, aber der eigentliche Sachgegenstand erfährt dann gar keine so genaue Auseinandersetzung. Dafür muss man dann immer viel tiefer graben, als das dann üblicherweise der Fall ist bei diesen Geschichten.
Na, es wurde eben pauschalisiert und gerade schon in der Bild-Zeitung. Das ist das Problem, dass die das aufgreifen und sagen, die Documenta waren antisemitische Ausstellungen. Was tatsächlich passiert ist, ist eigentlich, dass auf der Documenta in Kassel letztes Jahr antisemitische Kunstwerke gezeigt wurden. je nach Zählung 2, 3, 4, also im sehr überschaubaren Rahmen von, ich weiß nicht, wie vielen Hunderten oder Tausend Kunstwerken. Die waren antisemitisch und ich halte es auch für falsch, dass manche den Antisemitismus also in einigen der Kunstwerke bestritten haben. Die waren eindeutig antisemitisch. Und die waren, ich glaube, ein Skandal, dass man sie hier zeigte. Was passiert ist, ist, dass die benutzt wurden, um die gesamte Kunstausstellung zu diffamieren, die eben neue Wege gehen wollte und sagte, wir lassen diese Ausstellung, obwohl sie in Europa stattfindet, einmal von Künstlerinnen aus dem globalen Süden kuratieren. Dann war man überrascht, dass eben solche Probleme auftauchen und hat es jetzt benutzt, um zu sagen, ja, man kann im globalen Süden, der oder die Künstler sind per se antisemitisch. Und hier beginnt das Problem. Auch man hat diese Bilder sofort abgehängt. Ich war kein Freund des Abhängens. Ich war der Meinung, man hat sie abgebaut. Dieses große Transparent. Ich war der Meinung, man sollte die antisemitische Stellen verhüllen. Man sollte meinetwegen das ganze Kunstwerk verhüllen, sollte es aber stehen lassen und in einen Dialog eintreten, wie es sein kann, dass Künstlerinnen aus Indonesien in dem Fall der Meinung waren, dass diese antisemitische Bildsprache okay ist. Das und so in einen Dialog eintreten mit dem globalen Süden über das zweifellos vorhandene Problem des Antisemitismus. Stattdessen hat man aber eigentlich die Kunstausstellung diffamiert und quasi den globalen Süden insgesamt. Und da sind wir wieder bei diesem Problem dieses Strohmanns Postcolonial Studies und gesagt, ja, das ist der Postkolonialismus. Und das hat ja eine auf politischer Ebene ein Pendant zu sagen, wir haben, oder ich sage noch, also das hat man gemacht und gesagt, also man kann so eine Ausstellung nicht machen, Scholz ging gar nicht hin und Steinmeier distanzierte sich. Beide gehen aber ohne Probleme nach Bayreuth zu den Wagner-Festspielen, wo man halt einen antisemitischen, durch und durch antisemitischen Künstler feiert und sehen kein Problem dabei. Parallel zum Documenta-Skandal kam ein Skandal über Stadtschloss Humboldt-Forum raus, dass Stifter der Außenfassade einige eindeutig Antisemiten sind. Das wurde kein Skandal. Und das ist genau diese Doppelbödigkeit, die das Problem darstellt. Dass es immer dann ein Skandal wird, immer dann nach Konsequenzen gerufen wird, wenn man es Menschen aus dem globalen Süden zuschreiben kann. In der Politik haben wir das eigentlich diesen Slogan vom sogenannten Anführungszeichen eingewanderten Antisemitismus. Als sei das Antisemitismusproblem in Deutschland primär ein Problem meistens muslimisch verstandener, gelesener, arabisch gelesener Menschen. Und das ist natürlich hanebüchen, wenn man gerade in Deutschland etwas nicht lernen muss oder nicht von außen braucht, ist es Antisemitismus. Das ist schon war über lange Jahrzehnte deutsche Leitkultur. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so zugespitzt einfach sage. Und da hat man eben das Gleiche. Das heißt, es wird nach außen ausgelagert auf diesen globalen Süden und es wird benutzt, um im Grunde eine muslimische Menschen zu diffamieren. Und das ist eigentlich auch ein Problem, eben dieser Documenta-Skandal gewesen. Und es gehört zu diesem Gesamtkomplex. Denn letztendlich ist dieses Auslagern des Antisemitismus auf den globalen Süden oder des Antisemitismus auf Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund natürlich eine Schuld und Abwehr, weil man vom deutschen völkischen Antisemitismus, der den Holocaust verursacht hat, im Grunde ablenkt. Und ich glaube, dass eben Humboldt-Forum, Stadtschloss etc. eigentlich eine verdeckte Form des Schlussstriches sind, indem man eben diese Verantwortung externalisiert.
Ich meine, wir haben was Sie da ansprechen, dieser völkische Antisemitismus sozusagen, der zum Holocaust führt, den haben wir quasi offiziell abgelegt. Durch diese gesamte Vergangenheitsbewältigung, dadurch, dass wir die Bewältigungsweltmeister sind oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, durch unsere starke Verankerung der Holocaust-Erinnerung in Bildungsplänen, im öffentlichen Bewusstsein und so weiter, spielt der ja in der deutschen Öffentlichkeit ja auch tatsächlich keine Rolle mehr effektiv. Ich glaube, der Antisemitismus, den wir noch haben, der da quasi so unterschwellig durchläuft, wie er sich dann in irgendwelchen Klischees gegen Rothschilds und so weiter dann wieder äußert, der ist ja tatsächlich eine etwas andere Natur vermutlich. Und deswegen macht es diese Trennung so leicht, weil diese wirklich krasse von wegen, ja, die Juden sind eine andere Rasse und Untermenschen und hast nicht gesehen, das sagt ja tatsächlich in Deutschland niemand mehr offen. Also wir haben ja quasi dieses Tabu und die allermeisten Leute, auch auf der rechtsradikalen, rechtsextremen, haben verstanden, dass dieses Tabu existiert und reden zumindest drumherum. Und es macht es denen einfach, dann quasi diese Unterscheidung aufzubauen. Und dann kommt man tatsächlich bei dieser reichlich absurden Idee raus, dass der Antisemitismus ein importiertes Problem in Deutschland sei. Also das fand ich auch eine wirklich völlig abstruse Debatte, ohne kleinreden zu wollen, dass in diesen Communities das ein Problem ist, aber quasi das zu versuchen, in einer Art gesellschaftlichem Exorzismus dann auf die auszulagern, das fand ich schon ganz schön problematisch. Und das hat mich dann auch in so einen unglaublichen Zwist geworfen, weil einerseits möchte ich natürlich solche Communities da dafür kritisieren können, dass sie antisemitische Positionen halten. Aber auf der anderen Seite möchte ich mich auch nicht gemein machen mit Leuten, die da dann quasi auf die Art und Weise so einen Exorzismus und eine Schuldabwälzung betreiben. Und ich finde, es ist unglaublich schwierig, sich da dann noch dazwischen zu positionieren. Bei dem Thema ja immer gleich auch noch dreifach.
Also ich bin mir nicht so sicher, ob dieser völkische Antisemitismus so ganz weg ist. Denn also wenn man sich während der Pandemie ansah, was da an Vorstellungen waren, also was ich zum Beispiel, nehmen Sie Beispiel Ungarn mit Soros, also das ist ja im Grunde die Figur des jüdischen Weltfinanziers, der überall mitmischt, das ist schon noch da. Die haben in Deutschland und in Österreich, haben sie wahrscheinlich gelernt, das nicht zu sagen. Aber wenn man das Völkische runterbricht, dann sagen sie, okay, niemand spricht davon von Juden als andere Rasse, in Anführungszeichen, aber im Grunde reden sie doch von Rassen. Nämlich das völkische Konzept, das sah man ja in den letzten Monaten, zu sagen, dass Leute mit Doppelpass, die können ausgebürgert werden, dass es Passdeutsche gibt. All diese Sachen, die jetzt ja auch im Zuge dieser Korrektivrecherchen ins öffentliche Bewusstsein gekommen sind, sagt ja nichts anderes. Es gibt richtige Deutsche und Passdeutsche und nicht richtige Deutsche. Das heißt, das ist ein völkisches Konzept. Das ist eigentlich ja, was ist ein richtiger Deutsch? Ist ein Deutscher, der, man spöttisch sagen, vor 1945 hier lebte. Ja, das, also ein Bio-Deutscher, das ist eigentlich eine rassistische Vorstellung. Wenn man diese Vorstellung akzeptiert, dann sagen die natürlich im Moment, Jüdinnen und Juden gehören dazu. Aber, oder sie sagen nicht, die gehören nicht dazu. Dazu sind sie zu klug. Sie benutzen ja im Grunde den Antisemitismus jetzt als Argument und als Waffe, um arabisch-muslimisch gelesene Deutsche zu diffamieren. Aber wenn sich die völkische Vorstellung wieder durchsetzt, dann ist es nur ein sehr schmaler Weg, auch dann zu sagen im nächsten Schritt, na, wie ist es denn mit den Jüdinnen und Juden? Also da wäre ich jetzt nicht so zuversichtlich wie Sie. Das heißt, das völkische Prinzip ist, wenn es sich durchsetzt, die Negierung der Lehren aus dem Dritten Reich. Denn es ist natürlich eine Lehre aus dem Dritten Reich, dass wir Antisemitismus bekämpfen und dass wir im Grunde gegen die Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden einstehen. Und das ist positiv, das ist wichtig und das ist richtig und gut, dass das nach dem 7. Oktober passiert ist. Das ist eine positive, ein Beispiel einer positiven Lehre. Aber es ist eben auch eine Lehre zu sagen, dass wir grundsätzlich nicht nach völkisch, sprich rassischen Anführungszeichen, Kriterien diffamieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar im Grundgesetz aller Menschen. Wir legen das völkische Prinzip ab. Das ist eine zentrale Lehre aus dem Dritten Reich. Und auch aus der Verfolgungsgeschichte, die zum Holocaust führte, Sinti und Roma verfolgte, etc. etc. Und man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen lassen. Denn die Feinde der Demokratie, die wollen zu einem anderen Deutschland, nicht nur in der politischen Verfasstheit, sondern auch in der demografischen, sprich in der ethnischen Verfasstheit, die wollen zurück zu einem völkischen Deutschland.
Ja, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Mir ging es tatsächlich mehr um diese Öffentlichkeitsgeschichte sozusagen. Also wir haben gewissermaßen als Gesellschaft ein großes Tabu über das öffentliche Aussprechen von diesen Dingen gelegt. Und gerade die Ergebnisse von dieser Korrektivrecherche zeigen das ja, glaube ich, wieder relativ schön. Ja, wenn man diese Grenze überschreitet, also wenn man nicht in der Lage ist, diese Hundepfeifen sozusagen zu benutzen, dann funktioniert die deutsche Immunreaktion zumindest aktuell noch halbwegs. Das ist gewissermaßen mein positives Ding, dass das in Ungarn nicht der Fall ist. Überhaupt keine Frage. Also da ist der Diskurs ein ganz anderer, was das anbelangt. Und in vielen anderen Ländern leider Gottes ja auch.
Aber wir haben einen Bundespräsidenten und einen Vizekanzler, die in der sehr richtigen Reaktion auf den 7. Oktober und in den großen Reden, die, glaube ich, die deutsche Bevölkerung auch ersehnte, aber leider ihrerseits im Grunde diese Spaltung artikulierten, indem sie im Grunde muslimisch-arabisch gelesene Menschen unter Generalverdacht stellten. Und eine Überwindung wäre zu sagen, wir tolerieren keinen Antisemitismus. Wir tolerieren und sollten und dürfen nicht tolerieren, dass Menschen die Terrorattacken der Hamas feiern. Aber wir führen dazu kein völkisches Prinzip oder reaktivieren nicht das völkische Prinzip, sondern wir sagen, als deutsche Gesellschaft, und zwar Deutsche nach Grundgesetz, sind alle mit einer deutschen Staatsbürgerschaft, müssen zusammenstehen. Wir müssen uns alle vom Terrorismus distanzieren. Und das fand ich, also hat mich sehr erschrocken, dass selbst Steinmeier und Habeck in diese Falle tappen und es nicht schaffen zu sagen, wir sind solidarisch, wir verurteilen den Terror, wir sind solidarisch, ohne eben ein Teil der deutschen Gesellschaft das Deutschsein mit Bedingungen zu verknüpfen. Ihr müsst euch distanzieren, sonst. Nein, Deutscher ist man. Man kann ja ein dummer Deutscher sein. Man kann Deutscher sein, die man verbrecherisch. Man kann das ablehnen. Man kann das zurückweisen. Aber man kann nicht das Deutschtum absprechen, weil man dann das Deutschtum mit Bedingungen verknüpft. Und in der konkreten historischen Situation, in der wir waren, ist klar, dass diese Deutschen eben bestimmt gelesen werden. Arabisch, muslimisch, wie auch immer man sie nennt. Es ist vor allem klar, wer da gemeint ist. Und das ist eigentlich ein kryptorassistisches Argument. Ich sage nicht, dass das Habeck und Steinmeier machen wollten, aber sie haben es gemacht. Und sie befördern damit einen Diskurs, den eben andere Korrektivrecherchen zeigten, ganz offen führen.
Ja, da bin ich auch hundertprozentig bei Ihnen. Also diese Kritik, die teile ich vollständig. Ich denke, noch eine weitere Verkomplizierung von diesem ganzen Modus ist letztlich, dass diese Debatten, die wir hier führen, auch so unglaublich selbstzentriert sind. Es geht ja häufig gar nicht um die anderen Länder, um die anderen Kulturen oder sowas, sondern es geht um uns. Wir benutzen die ja nur als Spiegel. Da werden ja sozusagen innenpolitische Ziele letzten Endes verfolgt, indem man diese Argumentationen benutzt. Also wenn man beispielsweise den Postkolonialismus kritisiert oder sowas, oder wenn wenn man diese Bekenntnisse für Israel abgibt und Ähnliches. Das dient ja sehr häufig letzten Endes einer innenpolitischen Positionierung beziehungsweise dem Angriff auf den Gegner. Man hat da was, womit man die hauen kann, rhetorisch, im politischen Meinungsstreit sozusagen. Und das läuft ja da auch noch zusätzlich quasi mit rein und verkompliziert die ganze Geschichte nochmal zusätzlich. Und gerade Steinmeier und Habeck, die befinden sich ja in diesem Kontext, in dem sie quasi darauf ja auch achten müssen und da vermutlich dann überkorrigieren. Das wäre zumindest meine Interpretation von dem Ganzen.
Na gut, also ich weiß ja nicht, was die wollten. Ich bin ja jemand, der als Historiker im Grunde das beobachtet und zu verstehen versucht, was einfach passiert. Und ich denke, dass es halt wirklich eine Rechtsverschiebung des Diskurses gab, auch im Hinblick eben auf die Frage, wer ist deutsch? Und dass das eben auch in eigentlich politisch unverdächtige Personen wie Steinmeier und Habeck hier eben in sich diesem Druck nicht widersetzen konnten oder wollten oder einfach überhaupt nicht daran gedacht haben. Es ist richtig, auch diese Selbstzentriertheit. Also das ist, glaube ich, so eine deutsche Tradition, die auch sehr weit zurückgeht. Und wir versuchen ja, die negativen Traditionen zu kappen hin zum Kaiserreich. Das ist ja ein Seiteneffekt der Konzentration auf den Holocaust und den Antisemitismus als alleinigen Auslöser des Holocaust. Es gibt ja in der Geschichtswissenschaft sehr viele Studien, die sagen, es ist Antisemitismus, aber eben auch das gesamtvölkische Konzept und vor allem auch der Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, die den Holocaust mitbeförderten. Das wird ausgeblendet, weil wir im Grunde die Tradition, aus der der Holocaust kommt, möglichst beschränken wollen, um auch ein Stück weit die deutsche Nationalgeschichte zu retten. Das ist auch die erinnerungspolitische Symbolik des Berliner Stadtschlosses, das man da aufgebaut hat. Dann geht zurück in eine heile Prä-1914-Welt vor dem Ersten Weltkrieg, als sei die so heil geworden. Und man lässt den Imperialismus, den Kolonialismus, den ersten deutschen Rassenstaat in Deutsch-Südwestafrika eigentlich völlig außen vor. Und das ist, glaube ich, mit ein Problem, dass wir hier dann einfach diese Traditionen eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen können. Und zu diesen Traditionen gehört eben die Überheblichkeit des Deutschland. Das ist jetzt Berlin, Kaiserreich, die Wissenschaftsmetropole. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wir wissen, was richtig ist. Uns muss nicht kümmern, was irgendjemand in Indonesien oder in Südafrika oder in Namibia oder wo auch immer sagt. Wir haben die Wahrheit gepachtet. Das ist eigentlich der deutsche Illiberalismus. Zu sagen, es gibt die Wahrheit, wir haben sie, liberal. Und das ist in Deutschland wirklich, glaube ich, nicht zu Hause. Wäre ja zu sagen, wir erkennen an, dass in der Position des anderen auch ein Körnchen Wahrheit stecken könnte und setzen uns damit auseinander. Und stattdessen setzen wir apodiktisch unsere Position. Mit großem moralischem Werbe und sehr großem deutsche Superdisziplin erhobener moralischer Zeigefinger.
Ja, das ist ja auch hier wieder so eine Doppelbödigkeit, wie Sie die vorher schon beschrieben haben, weil wir haben auf der einen Seite ja dieses Bekenntnis und diese Solidarität zu Israel, aber es gibt nichts Entsprechendes für Namibia oder so, wo wir letzten Endes als Nation schon auch Schuld auf uns geladen haben mit dem Völkermord an den Herero und Nama, der da passiert ist. Und da haben Sie ja darauf hingewiesen, von Windhoek nach Auschwitz, dass da eben auch entsprechende Traditionslinien grundsätzlich bestehen.
Also erstens mal gibt es, glaube ich, zum Verständnis der Verbrechen, die im Dritten Reich passiert sind, ist eben auch der Kolonialismus, Imperialismus eine wichtige Pfad, den man untersuchen muss. Keine Kausalbeziehung. Es ist nicht zum Holocaust gekommen, weil es einen Genozid an den Herero Nama gab. ist auch nicht zur Machtübernahme der Nationalsozialisten gekommen. Aber es zeigt sich im kolonialen Namibia, in Deutsch-Südwestafrika, eben ein völkisches Denken, ein Rassenstaatsdenken, ein genozidales Denken, das eben 40 Jahre später in Europa selbst zum Tragen kommt. Und es zeigt, dass wir die deutsche Nationalgeschichte noch viel stärker auf diese Vorläufer und Ursachen und Verbindungen untersuchen müssen, um sie zu überwinden. Denn das ist das Ziel. Also ich bin absolut überzeugt, dass für Historikerinnen meiner Generation, unserer Gegenwart, die Erklärung von 1933, 41, 45, wie immer sie wollen, die Machtübernahme oder die Wannsee-Konferenz oder der Beginn der systematischen Ermordung, dass dieser Komplex, ja, das zentrale Kapitel der deutschen Geschichte ist. Und alle, die zur Geschichte vorher arbeiten, müssen sich immer auch die Frage stellen, was hilft es uns zu verstehen, wie es dazu gekommen ist? Und alle, die über die Zeit danach arbeiten, müssen sich auch die Frage stellen, wie sind wir umgegangen mit dieser Geschichte? Was haben wir daraus gelernt? Aber ich glaube eben nicht, dass man das durch eine reine Beschränkung auf den Antisemitismus adäquat verstehen kann. Diese Verbrechen resultieren aus verschiedenen unterschiedlichen Wurzeln. Und wir können den Antisemitismus bekämpfen. Wir müssen den Antisemitismus bekämpfen. Aber wenn wir den völkischen Rassismus gleichzeitig nicht bekämpfen, und das ist, glaube ich, passiert in der Bundesrepublik vor allem, dass wir den Rassismus außen vor gelassen haben, dann wird man letztendlich auch nicht den Antisemitismus bekämpfen können. Und wir erleben ja im Moment mit den großen Demos, dass wir plötzlich feststellen, dass die illiberalen, antidemokratischen Kräfte nicht weg sind, dass sie anwachsen, dass wir auch das in den Blick nehmen müssen.
Wenn wir jetzt gerade von der Erinnerung sprechen und der Geschichte quasi vor 1933, dann kommen wir immer wieder gerade auf diese Kolonialgeschichte zu sprechen. Und da sind Sie auch relativ aktiv gewesen in der Debatte, wenn ich mich richtig erinnere, 2021, als das Jubiläum der Reichsgründung war. Da ist zumindest die Debatte für mich zum ersten Mal wirklich groß auf dem Radar aufgeploppt, weil es da darum ging, lassen wir diese Bismarck-Statuen stehen, lassen wir diese Straßennamen, wo nach Kolonial, und ich packe wirklich große Anführungszeichen, den Helden, irgendwelche Straßen und Plätze benannt worden sind. Soll man das umbenennen? Soll man diese Statuen stehen lassen oder nicht? Und da gab es ja ein ganz, ganz großes Unverständnis seitens großer Teile der Öffentlichkeit, warum wir überhaupt drüber sprechen sozusagen. Also wie kann quasi jemand auf die Idee kommen, eine Bismarck-Statue abzubauen? Ja, es ist ja, jeder würde verstehen, warum man eine Hitler-Statue abbaut, aber Bismarck, das ist unklar sozusagen. Und da scheint auch hier so eine Art Pop-Version der Kaiserreich-Geschichte sozusagen zu bestehen, wo eine Abgrenzung gemacht wird letzten Endes eines besseren Deutschland gegenüber dem, was da danach kommt, auf der einen Seite und gegenüber den anderen Kolonialreichen. Das finde ich noch so ein bisschen eine unterdiskutierte Variante davon, auf der anderen Seite, weil ja sehr häufig, und ich habe das als Jugendlicher auch ganz oft zugehört, dass quasi das deutsche Kolonialreich war nicht so schlimm wie die von den anderen, es war nicht so lang, es war nicht so groß. Ja, also da waren wir dann sozusagen die relativ besten oder doch zumindest am wenig schlimmsten. Und ich habe das Gefühl, dass das für diverse Gruppen so eine Art Beleidigung oder grundsätzliche Erschütterung war, dass da dann plötzlich Leute aufgetaucht sind, die gesagt haben, ja nee, Deutschland gehört quasi ganz stark mit in diesen Kolonialverbrechenskomplex.
Ja, also das sind jetzt verschiedene Ebenen. Also es ist ganz klar, dass der Kolonialismus und auch der deutsche Kolonialismus ein strukturell rassistisches Unrechtssystem ist und war. Eindeutig. Das heißt, alle, die dieses System gefördert haben, fördern ein strukturell rassistisches Unrechtsregime. Nun ist Bismarck nicht nur der Reichseiniger, ganz abgesehen davon, dass er das mit Methoden gemacht hat, die man durchaus als Angriffskrieg bezeichnen kann, was ja auch seit dem Überfall auf die Ukraine nicht mehr alle so gut finden. Angriffskrieg gilt bei Bismarck nicht, bei Bismarck war, ist es in Ordnung. Er war eben auch der Begründer des deutschen Kolonialreiches vor genau 140 Jahren, 1884, und er ist als Einladender und Organisator der Berliner Afrika-Konferenz eigentlich auch der Ahnherr oder einer der intellektuellen Väter der Aufteilung Afrikas unter die Kolonialmächte und damit ein Begründer der Teilung Afrikas und der Nationalstaaten, die aus den Kolonialstaaten hervorgetreten sind in Afrika bis heute. Hervorgetreten mit all ihren Problemen. Also mein Kollege aus Kamerun sagte mir, er ist nicht nur der Begründer Deutschlands, er ist auch der Begründer Kameruns. Das wird hier völlig ausgeblendet. Ja? Und dieser Bismarck ist in die Kritik geraten, dass man sagt, ihr müsst auch auf diesen kolonialen Bismarck schauen, und das wollen wir nicht. Jetzt muss man generell sagen zu diesen Debatten, dass Denkmäler und Straßennamen sind erinnerungspolitische Setzungen einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn eine Straßenname, ein Denkmal kritisiert wird und nicht abgebaut wird, ist es ein Setzungsakt, aber wenn er nicht abgebaut wird, wenn nicht verändert wird, ist es auch ein Setzungsakt. Das ist quasi eine Neusetzung. Das heißt, wir diskutieren, ob wir den Ahnherr der Teilung Afrikas, eines kolonialen Regimes, eines kolonial-rassistischen Regimes, das zu Genozid und Rassenstaat führte letztendlich, nach wie vor feiern wollen oder nicht. Und darüber müssen wir diskutieren. Das Gegenargument ist ja, ihr greift ein, ihr seid die Aktivisten. Stimmt nicht. Wenn man ein Beispiel nimmt, an dem das jetzt viel diskutiert wurde und wird, wir haben in Hamburg einen riesigen Bismarck, 35 Meter hoch, der 1906 errichtet wurde mit Spenden Hamburger Kaufleute als Dank dafür auch für die Kolonialreichsgründung. Dieser Bismarck ist mehr als 100 Jahre alt und wäre verfallen, wenn nicht der Bundestag und der Hamburger Senat 10 Millionen Euro zur Restaurierung dieses Denkmals aufgewandt hätten. Das wurde fertiggestellt letztes Jahr im Juli, genau richtig zum 125. Todestag. Das heißt, das ist der Eingriff. Es ist nicht so, die Bilderstürmer, wie sie heißen, greifen ein, sondern der normale Lauf der Dinge ist, man stellt Denkmäler auf und sie verfallen wieder. In dem Moment, wo man eingreift und diesen Verfall stoppt, friert man ein Geschichtsbild ein. In diesem Fall friert man es ein, das Geschichtsbild des 10 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Das ist der eigentliche Eingriff in die Natur der Dinge, und da kann man dagegen sein. Ich wäre der Meinung gewesen, man lässt ihn einfach kontrolliert verfallen über die nächsten 100 Jahre. Das wäre wahrscheinlich auch einer historischen Figur angemessen. Das heißt, schon dieses Argument, da wollen welche Denkmäler abbauen, ist eigentlich ein verzerrtes Argument. Und es führt tatsächlich in der Bismarck zu dieser großen Frage des Verhältnisses des Kaiserreichs zum Dritten Reich. Das ist, glaube ich, die Debatte. Und was wir haben, ist, dass die Berliner Republik, ohne dass wir es diskutieren, den identifikatorischen Kern Deutschlands verändert, indem es einfach die Meistererzählung eben weg vom Dritten Reich, von den Richtern und Henkern hin wieder zu den Dichtern und Denkern vollzieht. Nämlich Berlin, Wissenschaftsmetropole, Humboldt-Forum, all diese Sachen, diese musealen Sachen, auf die wird man sich konzentriert. Das wird nur kaschiert durch plakativen Bekenntnis zu We Remember. Aber tatsächlich haben wir eine nationalistische Verschiebung dessen, was Deutschland ausmacht.
Das ist faszinierend. Also gerade diesen Kontext mit der Renovierung des Bismarck-Denkmals, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Vielen Dank für die Erklärung. Wie wurde das denn eigentlich begründet, dass man das renoviert? War das einfach...
Das wurde gar nicht begründet. Das war ein Satz ein bekannter SPD-Bundestagsabgeordneter, der später in die Schlagzeilen kam, weil man in irgendwelchen Schließfächern Tüten voll Geld gefunden. Also das ist jetzt Vorsitzender der Bismarck-Stiftung, glaube ich, ist nicht mehr im Bundestag und hat einfach da Geld. Dann war das Geld einfach da ohne ein Konzept. Ja, und das muss man halt sagen. Das wird eben nicht diskutiert. Man hätte ja, also es ist jetzt ein Kunstwettbewerb ausgeschrieben worden. Da war ich in der Jury, andere, ja, Bremzma war in der Jury. Wir haben dann einstimmig keinen Preis vergeben, weil wir uns eigentlich an diesem Token-Kunstwettbewerb dann auch nicht beteiligen wollten. Und sagen, man kann den Bismarck nicht einfach mit einem kleinen Gegenkunst oder eine Ausstellung bekommen. Wir müssen über Bismarck an sich diskutieren, um was er für heute bedeutet. Nur es will niemand drüber diskutieren. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Dieser Rollback, dieser erinnerungspolitische, trifft in Hamburg eben auch Bismarck, die Kolonialmetropole an sich. Und ich merke halt nur, dass die Bereitschaft, die wir 2014 hatten, als Hamburg als erste Stadt sich quasi versprochen hat, ein erinnerungspolitisches Konzept für koloniales Erbe vorzulegen und diese Forschungsstelle zu gründen, dass das rückläufig ist. Die Leute wollen wieder auf Bismarck stolz sein, sie wollen auf die deutsche Geschichte stolz sein und das ist quasi der Hintergrund viele dieser Debatten. Und wenn man sie in der Gesamtschau sieht, man will über Kolonialismus nicht wirklich reden. Man will diese Frage Genozid, Herero und Nama nicht wirklich angehen. Man will nicht untersuchen, wie man es früher gemacht hat, wie die deutsche Geschichte vor 1914 eigentlich auf den Holocaust oder auf die Verbrechen insgesamt einwirken. Gleichzeitig sagt man, Antisemitismus ist vor allem das Problem von muslimischen oder arabisch gelesenen Menschen. Dann wird da ein Bild draus und das ist ein völkischer Turn in der Geschichte.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass gerade was diese Bismarck- und Kaiserreich-Geschichte anbelangt, dass die Kritik daran ungern gehört wird, also ungerner, als das früher noch der Fall war, so gefühlt. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich es in der Schule in den 90er Jahren beigebracht bekommen hatte, da war noch ein wesentlich kritischerer Unterton drin, als das heute der Fall ist. Zwar auch geprägt durch die Sonderwegsthese, jetzt nicht unbedingt in die Richtung, in die man da heute gehen wollen würde, weil das ja dann auch eher so eine historische Sackgasse war, gefühlt. Aber nichtsdestotrotz, das berührt offensichtlich einen wunden Punkt. Und ich glaube, dieses, was Sie erwähnt haben mit dem, man möchte einen Teil der deutschen Geschichte haben, auf den man stolz sein kann, quasi das gute Deutschland auf der einen Seite und das schlechte Deutschland auf der anderen Seite, sozusagen das eine, das man bewältigt hat und das andere, das gewissermaßen auf das man dann positiv blicken kann. Und ich habe jetzt keine Ahnung, dafür bin ich zu wenig drin, aber möglicherweise war das so die Hoffnung oder die Erwartung bei denjenigen, die das Projekt dann 2014 aufgesetzt haben, dass man da quasi die Version der Holocaust-Bewältigung im Kleinen kriegt, dass man dann quasi wieder stolz drauf sein kann, so nach dem Motto, yeah, wir haben den Kolonialismus aufgearbeitet und dann hat man einen weiteren Haken sozusagen gesetzt bei erfolgreicher deutscher Vergangenheitsbewältigung und als das dann alles dann doch wesentlich komplexer und grundsätzlicher und unangenehmer wurde, hat sich die Begeisterung schnell abgekühlt. Haben Sie da auch in die Richtung?
Also ich sage gleich was zu Hamburg. Aber wichtig ist, dass man tatsächlich diese gute Geschichte, schlechte Geschichte und die möchte man ganz sauber getrennt haben. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich war kurz vor dem 150-jährigen Gedenken der Kaiserreichsgründung hatte Herr Steinmeier drei, vier Historikerinnen eingeladen, um über das Kaiserreich eben zu sprechen. Ich war einer davon und dann gab es eben, kam man auf Bismarck, kam man aufs Kaiserreich und dann sagte eben der Bundespräsident zu mir, ja, ja, Sie sehen das so, so kritisch, aber es gibt doch auch positive Seiten. Das BGB, die Normierungen, die Homogenisierung des Rechtsraums, das ist doch positiv. Und ich habe ihm zur Antwort gegeben, und dazu stehe ich, Herr Bundespräsident, dieser Versuch zur Homogenisierung ist genau auch das, was später eben zur Homogenisierung des Völkischen, das, was ist deutsch, beigetragen hat. Das heißt, man muss in all dieser Geschichte immer die Ambivalenzen sehen. Man kann es nicht auseinander dividieren, sondern in jedem Einzelfall sagen, das hat ein positives Potenzial, das hat eigentlich auch ein negatives Potenzial. Das ist nichts anderes als die Dialektik der Aufklärung. Das ist jetzt auch nicht weltbewegend. Schlimm ist, dass quasi der Wunsch nach Schubladen und Haken dran machen, also quasi so stark wurde. Und man dabei merkt, dass wir in einer immer rassistischer werdenden Gesellschaft leben. Wir haben ja auch die soziologischen Umfragen von Heidmeier und anderen, die das belegen. Das ist nicht weg. Und wir tun so, als seien alle Probleme aufgearbeitet. Was jetzt 2014 Hamburg angeht, ich glaube, da spielt eine Rolle, dass sich die Stärke und aus der Sicht der Politik das Problem mit Wissenschaft, dass sie quasi sich nicht begrenzen lässt, dass sie sich auch nicht bestimmen lässt, wo man aufhört. Ich glaube, es war ganz für alle ganz gut, solange wir ein bisschen quasi Kritik geübt haben als Aushängeschild. Und in dem Moment, wo wir sagen, wir gehen an die Strukturen in der Stadtgesellschaft ran, wir gehen an die Frage ran, welche Rolle spielten Hamburger Kaufleute beim Sklavenhandel? Woher kommt das Geld, das in die Museen floss? Ja, das teilweise aus Südafrika stammt, von Cecil Rhodes, die Universität Anschub finanziert. Also an dieses Geld, diese Strukturen, das war die Grenze, wo dann der Widerstand einfach stärker wurde. Und das heißt, das wollen wir nicht. Ein Straßennamen, mal ein dekoloniales Festchen, das ist alles super. Aber taste mir Bismarck nicht an, sag nicht in der Welterbestätte, Speicherstadt, das ist ein kolonialer Erinnerungsort, und sag nicht, also die und die und die Familien, die es ja teilweise heute noch gibt, haben ihr Geld mit dem und dem verbunden. Das ist die Grenze. Follow the money, das darfst du nicht an die Struktur.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist genau das, was ich meine. Ja, da wurde quasi mehr geliefert als bestellt, gewissermaßen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann bei einigen Leuten die Begeisterung halt ganz stark abkühlen lassen. Ja, da quasi auf irgendeiner Veranstaltung zu sein, wo man dann so ein, wie sie das vorher genannt hat, so ein Token-Denkmal sozusagen einweiht, ja, und einmal ein Band durchschneidet und dann kann man das auf seiner Homepage posten, das ist ja super. Aber wenn man dann tatsächlich die Familienarchive öffnen muss, da wird es sehr schnell grundsätzlich. Ich habe noch so einen Gedanken zu der Ambivalenz, die Sie gerade erwähnt haben, weil ich denke, das ist natürlich ein Grundproblem, was wir in der Geschichtswissenschaft bzw. in der Vermittlung von Geschichtswissenschaft immer haben. Da komme ich jetzt quasi als Praktiker raus, weil das ist das, was auch ich ja immer als Rückmeldung kriege quasi von meinen SchülerInnen, dass das als unglaublich anstrengend empfunden wird. Dass es nie eine klare Antwort gibt. Ja, je mehr und je intensiver man sich mit irgendeinem historischen Gegenstand beschäftigt, desto mehr kommt man in diese Ambivalenzen, in dieses auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und das machen wir ja auch im Unterricht die ganze Zeit. Ja, immer so dieses einerseits, andererseits. Ja, und ihr müsst jetzt sozusagen das bewerten. Und das finden die super anstrengend. Und die wünschen sich immer, dass ich an die Tafel die Lösung schreibe. Und dann können die das auswendig lernen und dann ist gut. Und ich habe das Gefühl, das ist ein grundsätzlich menschliches Verlangen und was für SchülerInnen gilt, gilt für die breite Öffentlichkeit vermutlich genauso. Also diese Ambivalenzen sind einfach wahnsinnig anstrengend und deswegen ist es vermutlich in einem gewissen Ausmaß auch so eine natürliche Abwehrreaktion. Wenn dann jemand kommt und sagt so, boah, dieser Bismarck, der da eine 35-Meter-Statue in Hamburg hat, der ist gar nicht so gut. Und dann müssen die Leute aber für sich irgendwie vereinbaren, dass dem aber eine 35-Meter-Statue in Hamburg steht. Und das ist eine gewisse kognitive Dissonanz, die einfach super unangenehm ist. Und ich bin deswegen auch etwas skeptisch, ob diese ganzen Lösungen, die da immer kommen bei diesen Umbenennungs- und Statuendiskussionen, so von wegen mit Rekontextualisierung und diesem Kram. Da haben die ja jetzt so eine Statue von dem Herrn Lueger, diesem ehemaligen Wiener Bürgermeister, der ein wahnsinniger Antisemit und ein ganz großer Einfluss auf Hitler war. Die haben sie jetzt um 3 Grad gekippt, um zu zeigen, dass Lügen auf unsicherem Boden stehen. Und da muss ich halt auch sagen, die Intention in Ehren, aber ich habe Zweifel, wie viel Effekte das hat. Wie stehen Sie denn zu solchen Kontextualisierungsversuchen?
Naja, also was die meisten unter Kontextualisierung verstehen, meint eine kleine Schrifttafel. Ja, das, glaube ich, nützt halt gar nichts. Ich habe vorgeschlagen, bei kleineren Bismarck-Denkmälern, man könnte, oder Kolonialdenkmälern, wenn man sie nicht entfernen will, und es gibt Gründe, warum man sich nicht entfernen will, weil ich finde es wichtig, dass man auch noch daran erinnert wird, dass unsere Groß- oder Urgroßelterngeneration Rassisten ehrten. Und das, ja, das gehört mit zur Geschichte. Man könnte so eine Statue am Kopf stellen, man könnte sie hinlegen, man könnte sie eingraben, so dass man sie nicht übersehen kann. Also bei 3% würde ich mal sagen, wenn der gerade aus der Kneipe kommt, ist er sich eh nicht sicher oder sie. Ne? Aber es müsste unübersehbar sein. Ja, einen Kopf abmachen, wie auch immer. Das gibt schon Formen der Dekontextualisierung. Aber eigentlich will das niemand. Ich glaube wirklich, dass viele sich nicht auseinandersetzen wollen mit dieser Geschichte des europäischen Kolonialismus. Einfach, weil manche sagen, wir haben schon das Dritte Reich, wir haben schon gemacht, wir wollen nicht. Ich glaube, auch das ist anstrengend und man will sich nicht die Frage stellen, wie es sein kann, dass der Wohlstand in der Welt so ungleich verteilt ist und wir die Profiteure sind und wir wollen uns nicht Rechenschaft abgeben, dass wir im absoluten Überfluss leben. Nicht jeder Einzelne in Deutschland, aber doch ein größerer Teil der Gesellschaft und andere in Armut. Und die Armen, und das ist ja auch der Hintergrund, jetzt zu uns kommen, und wir möchten die ja nicht haben. Wir wollen ja nicht teilen. Und wir wollen auch kein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube, da ist im Moment einfach ein ganz großer Widerstand, weil wir eigentlich alle wissen, dass wir in einer Transformationszeit leben, von der kolonialen in die postkoloniale Globalisierung, und dass sich sehr vieles ändern wird. Ja, und die Klimakrise verschärft das noch. Und die Menschen möchten sich nicht auseinandersetzen. Und dieses Thema koloniales Erbe, Kolonialismus etc. zwingt uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch anstrengend. Und die Ambivalenzen, wie Sie sagen, sind anstrengend. Aber Geschichte hat nun mal diese Ambivalenzen. Und menschliches Handeln hat nun mal diese Ambivalenzen. Und wir richten uns ein in einem moralisch eindeutig. Wir wissen, das lehnen wir ab und dann müssen wir uns mit dem anderen nicht auseinandersetzen. Das heißt, es ist, wir sühnen punktuell für etwas, statt unser Verhalten global, universell zu ändern.
Wir gehen quasi einmal zur Beichte, damit wir danach schön weiter sündigen können, gewissermaßen. Sie haben gerade noch ein Stichwort erwähnt, auf das ich gegen Ende noch eingehen möchte, nämlich europäisch. Weil Deutschland war jetzt natürlich nicht das einzige Kolonialreich. Ja, wir haben mit Frankreich, Belgien, Großbritannien zumindest mal noch 2, 3 weitere große Übeltäter, was Afrika anbelangt, und Italien, weiß ich nicht, wie sehr man es noch mit reinnehmen möchte, und Portugal. Aber auf jeden Fall, wie ist denn da Ihr Eindruck? Einerseits, machen die das besser, schlechter, ungefähr gleich wie wir? Und muss man vielleicht diese Bewältigung von kolonialer Geschichte oder diese Auseinandersetzung mit kolonialer Geschichte auch europäischer denken? Weil wir haben es ja jetzt gerade sehr aus deutscher Perspektive her wieder diskutiert. Also ich falle quasi dem, was ich vorher kritisiert habe, nämlich die eigene Nabelschau zu machen, gerade wieder zum Opfer. Also ist es vielleicht auch quasi etwas, was man eigentlich eher auf europäischer Ebene verlagern müsste?
Naja, also ich, nein. Also man muss es europäisch verstehen. Es hat europäische Parallelen. Die Debatten gibt es in allen europäischen Ländern, zumindest so sie mal Kolonialmacht waren. Es gibt in all diesen Ländern Debatten über auch diese, zum Beispiel diese Rabkunstsachen. Ich bin dagegen zu sagen, das verlagern wir auf Europa, weil das hat der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger, vor Jahren vorgeschlagen, als unsere Kritik an den Benin-Bronzen so virulent wurde und an der Restitution. Und er sagte, ja, das braucht man eine europäische Einigung und dann können wir restituieren. Ein europäisches Abkommen. Und ich habe damals gesagt, das verlagert es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Das geht nicht. Sondern wir müssen es europäisch denken, aber wir müssen durchaus lokal vorangehen. So ist es dann ja auch gekommen, dass Macron und die Bundesregierung zeitweilig in einem Wettbewerb standen, wer restituiert schneller, zumindest rhetorisch. Und das hat diesen ganzen Karren ja auch vorangebracht. Jetzt zu sagen, okay, wenn alle, ich meine, das würde ich nicht, sondern ich glaube, aus unterschiedlichen erinnerungskulturellen Traditionen sollten Leute einfach dieses Thema angehen und sich dann europäisch vernetzen, es europäisch, es global denken, weil die Probleme, die Diskussionen ähnlich laufen, aber jetzt nicht abwarten, bis es eine europäische Regelung gibt.
Ich dachte das auch gar nicht so sehr im politischen Kontext, sondern tatsächlich auch wieder eher im historischen. So mein Vergleichsmaßstab wäre hier die Neuinterpretation der Ereignisse um 1848, 49, das ja inzwischen viel, viel mehr als ein europäisches Ereignis gefasst wird, als das, also ich denke da jetzt gerade an das neue Buch von Christopher Clark, nicht mehr so als dieses jeweils nationalgeschichtliche. Und ich habe schon das Gefühl, dass das unglaublich befruchtend war für diese Diskussion, diese Ereignisse. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man bedenkt, die Afrika-Konferenz war ja eben eine Konferenz.
Genau, eine europäische.
Genau, dass man es quasi global. Genau, dass man es quasi geschichtswissenschaftlich sozusagen, dass man da den Blick stärker auf die europäischen Dimensionen wirft. Man hat es ja teilweise auch gemacht, was den Holocaust und so weiter anbelangt, dass man da jetzt mal guckt, wie war das eigentlich in Osteuropa? Genau, wenn ich also an die Werke von Timothy Snyder oder sowas denke. Das könnte ja gerade bei der Kolonialgeschichte dann unter Umständen auch quasi befruchtend und wirken gewissermaßen und diese Debatten dann vorantreiben.
Nee, geschichtswissenschaftlich passiert das ja. Also es wird ja europäisch gesehen. Also ich glaube, das ist ja ganz klar. Das ist jetzt vielleicht ein Problem der öffentlichen Perzeption oder auch des Schulunterrichts etc., da kenne ich mich eben zu wenig aus. Aber ich fand es immer, also wie gesagt, also die Bagdad-Bahn, so einen dieser viel diskutierten imperialen Projekte Deutschlands, war ja ein internationales Projekt. Das war ja finanziert von britischen Banken und deutschen Banken. Ja, das ist überhöht worden im Kaiserreich schon als nationales Projekt. Aber natürlich war es in der Finanzierung international. Der Imperialismus ist eine internationale Finanzierung. Klar war London wichtiger als andere Städte, als andere Finanzzentren, weil das Empire größer war. Aber diese Interaktionen waren ja deutlich. Nehmen Sie den Genozid an den Herero und Nama. Ist ganz interessant. Also dafür ist Großbritannien, ohne britische Unterstützung hätte das Deutsche Reich den Krieg gegen die Herero und Nama nicht gewonnen, nicht gewinnen können. Das heißt, ein Großteil der Logistik, des Nachschubs, lief über Südafrika. Das heißt, die Niederschlagung ist ein, also die Kolonialisten, die Imperialisten arbeiteten zusammen. Es ist ein transnationales Projekt, was nicht bedeutet, dass es nicht auch Spezifika gibt, ja, nationale, aber es ist transnational. Und die Aufarbeitung, klar, muss man auch entsprechend machen, nur ich habe die Angst, dann wartet einer auf die andere. Ich würde mich ja freuen. Ich habe noch keine Ankündigung gehört, dass es im November 140 Jahre Afrika-Konferenz, eine große Konferenz in Berlin gibt, historische Konferenz, die global das eigentlich ausleuchtet. Das macht man ja nicht. Man kann ja auch Bismarck global, auch dann ist ein Teil des Lachs ab. Wenn man das machen würde, macht man ja auch nicht, sondern wird ganz national gesehen. Schon in Österreich ist der Blick auf die Reichseinigungskriege ein anderer als in Deutschland. Aus verständlichen Gründen. Auch das nimmt man Ja, das nimmt man halt alles nicht in den Blick. Man setzt den eigenen Nabel absolut.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das fände ich tatsächlich auch eine schöne Idee eigentlich mit so einer internationalen Afrika-Konferenz sozusagen von GeschichtswissenschaftlerInnen zu dem Thema. Ich wäre mit meinem Teil am Ende. Haben Sie noch irgendetwas, was wir ein bisschen unterschlagen haben, was wir vergessen haben, was noch Erwähnung finden muss?
Nö, ich glaube, wir haben schon einige, also klar, man könnte jetzt tagelang da weiterreden, allein das Verhältnis Klimakrise, Imperialismus, Kolonialismus wär ein großes Thema. Ich finde schade, um jetzt auf die Afrika-Konferenz eben zurückzukommen, ich hatte das letztes Jahr vorgeschlagen, auch im Zusammenhang mit dieser Frage Forschungsstellen. Wir brauchen so eine Forschungsstelle, wir brauchen Sicherheit, wir machen da eine Tagung. Man will es nicht. Wenn es dann eine Tagung gibt, da gab es vor ein paar Jahren eine, die ist vom Auswärtigen Amt organisiert, die haben es fertiggebracht, eine Tagung zu machen über den deutschen Kolonialismus im Auswärtigen Amt, ohne das Thema, ohne eine Vertreterin oder Referenten aus Namibia, ohne Namibia zu thematisieren. Und da ist natürlich dann da merkt man die politische Stoßrichtung. Und da bräuchten wir eben, letztendlich kommen wir nicht drum herum, eigentlich eine bessere Finanzierung für die Wissenschaft, um sowas machen zu können und auch vor politischer Beeinflussung eben zu schützen. Aber wir kriegen halt das Gegenteil in dieser Drittmittellotterie, was ja nichts anderes heißt, als dass die Politik immer stärker inhaltliche Vorgaben machen kann, was noch erforscht werden kann, beziehungsweise erforschen kann man alles, wer noch von dieser Forschung leben kann.
Ja, das ist auch ein Themenkomplex, über den man mit Sicherheit im ganzen Tag und mehr diskutieren kann. Ja, diese Katastrophe des akademischen Mittelbaus, Stichwort Ich bin Hanna und der ganze Kram. Also das ist ja wirklich, ich bewundere jeden und jede, die versucht, in diesem System eine Festanstellung zu bekommen. Also da muss man schon echt leidensfähig sein. Von daher, ja, einfach nur ja. Dann hoffe ich einfach mal, dass für Sie doch noch gute Nachrichten kommen und dass das Projekt tatsächlich langfristig auf solide finanzielle Füße gestellt wird. Und danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass wir das Gespräch führen konnten. Es war wahnsinnig lehrreich für mich. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.